noch danken. Jetzt freuen wir uns auch an diesem Tag, Herr, den wir mit dir durchleben dürfen. Wir freuen uns, Herr, dass wir wissen, du wirst auch an diesem Tag uns das sagen, uns das mitteilen, was dir wichtig ist für uns. Und du kennst uns. Wir befassen uns ja in diesen Tagen mit dem Volk Israel und wie du es geführt hast durch die Wüstenzeit hindurch. Und das ist so vieles Gemeinsames. Und wir danken dir, Herr, dass wir wissen, gerade in unseren Tagen, wo so Turbulenzen durch deine Gemeinde gehen, da führst du deine Gemeinde genauso. Du gehst ihr voran und du ebnest Bahn. Und du bist auch unter denen, die verfolgt sind. Und es gibt solche, auch heute. Und wir wollen auch heute Morgen ganz besonders für die einstehen, wo sie auch sind, im Sudan oder in Nordkorea. Gott, wir bitten dich, Herr Jesus, dass du ganz besonders da, Herr, wo sie in ganz tiefe Zweifel und Nöte hineinkommen, dass du ganz besonders da gegenwärtig bist. Wollen dich auch bitten, Herr Jesus, dass all diese Menschen auch spüren, dass sie nicht vergessen sind. Und jetzt rede du zu uns und wir freuen uns, Herr, dass du wieder so in dieser Weise in unserer Mitte bist und dass du ganz gewiss auch uns da berührst, Herr, wo wir unsere Herzen dir hinhalten. Amen.
Gestern hat der Bruder Straub noch gesagt, ich soll ein paar Worte sagen zu meiner Tätigkeit. Ich war 40 Jahre landeskirchlicher Pfarrer und habe nebenher immer mich gerne in Missionsarbeiten eingebracht. Da war ich 15 Jahre bei Licht im Osten als Vorsitzender. Und dann 1980 hat es sich ergeben, dass wir erst entdeckt haben, dass weite Kreise der lebendigen evangelikalen Missionskirchen in der Welt keine Verbindung mit Deutschland haben, auch nicht über unsere Missionswerke, und dass unsere kirchlichen Hilfswerke, etwa Brot für die Welt, Kirchen in der dritten Welt nicht mehr unterstützen, sobald die missionarisch aktiv sind. Das ist ein Anstoß gewesen. Diese Organisationen haben also auch mit Hindu-Organisationen, sogar mit Muslim-Organisationen, auch bis heute zusammengearbeitet. Und wir haben gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass wir unsere Brüder draußen allein lassen, wie jetzt in so einer Tsunami-Katastrophe. Wir wollen doch mit unseren Gemeinden diese Dienste tun. Nicht bloß an den Gläubigen, sondern gerade als Zeugnis auch an den Ungläubigen. Und da haben die Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen zusammen mit verschiedenen Leuten damals beschlossen, die Aktion Hilfe für Brüder zu gründen. Das ist bis heute eine Aktion der Missionen geblieben. In dem Vorstand sind viele Missionsleiter. Ernst Vater war der Gründer von der Liebenzeller-Mission. Und ich habe bald die Geschäftsführung dort bekommen, ehrenamtlich. Das ist ein sehr großes Werk geworden, weil 5 Jahre später noch die Entsendung von Fachkräften kam, christliche Fachkräfte international. Und dann kamen noch Coworkers dazu. Es sind jetzt gerade 25 Jahre her der Gründung, 20 Jahre von christlichen Fachkräften und 10 Jahre von den Coworkers. Sind da über 500 junge Leute ausgesandt worden mit einjährigen Diensten. Es sind etwa 380 Leute ausgesandt worden mit dreijährigen und länger dauernden Verträgen. Wir haben zum Beispiel einen Computerdozenten an der Universität von Banda Aceh. Das ist eines der islamischen Gebiete, wo jetzt gerade dieser Tsunami so gewütet hat. Oder wir haben das größte Kontingent in China, Sohn der Familie Birkenstock, die bei uns dabei sind, ist dort als Sprachlehrer. Das ist ein ganz wichtiger missionarischer Dienst, dort hinauszugehen. Und wir sind sehr froh, dass wir den örtlichen Kreisen helfen können. Das Kennzeichen ist bei uns, dass wir nicht selber machen wollen, sondern die Christen vor Ort stärken wollen. Und da sagen die oft, oh, habt ihr uns einen Arzt für 3 Jahre, um unsere Leute zu schulen? Wir haben dann auch Fachleute in geschlossenen Gebieten, etwa in Laos, wo die Christengemeinde sehr stark verfolgt ist, Seidenraubenzüchter, der dort die Christengemeinde zum Erwerb anleitet, dass sie ihr Auskommen haben, einen orthopädischen Facharzt und so weiter. Das ist alles schön bis hinein in Südsudan. Wenn Sie sich interessieren, lege ich die Blätter dahinter, können Sie es am besten selber lesen und sich informieren. Jetzt kommen wir wieder zum Wüstenzug des Volkes Israel. Sie müssen wissen, dass für die Christenheit der Wüstenzug immer das Modell der Führung Gottes war. Paulus hat ja im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Bezug genommen, wie die Israeliten geführt wurden, und sagten, so ist bei uns jetzt auch. Wir sind ganz im dem gleichen Typ geführt. Wer Freude hat an guter Schriftauslegung, der findet etwa bei Jakob Kröker immer ganz viele Bezüge, dem großen Schriftausleger, der in Russland so segensreich gewirkt hat, oder Friedrich Wilhelm Krummacher in Wuppertal, ein Erweckungsprediger, der hat ein dickes Buch herausgegeben, Wanderungen Israels durch die Wüste nach Kanaan. Dieses Buch ist ganz schwierig auf dem antiquarischen Markt zu kriegen. Wilhelm Busch hat immer davon geschwärmt, das sei eines der größten Kostbarkeiten. Der macht unzählige Auslegungen über jedes Detail dieses Wüstenzuges und legt es für unseren Glaubensweg aus. Wir wollen jetzt 2. Mose 13, die Verse 17, ab Vers 17 bis Kapitel 14, Vers 9 lesen. Die Wolken und Feuersäule. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war, denn Gott dachte, es könnte das Volk reuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen, und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Das ist jetzt ein Schlüsselwort, das müssen wir eigentlich unterstreichen in unseren Bibeln, Umweg. Führungen Gottes mit Umweg. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier mit euch fort. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste, und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren und sich lagern bei Pihariot zwischen Migdol und dem Meer vor Baal Zephon. Diesem gegenüber sollt ihr euch lagern. Der Pharao aber wird sagen von den Israeliten, sie haben sich verirrt im Lande, die Wüste hat sie eingeschlossen. Die Wüste ist tatsächlich gnadenlos, unbarmherzig, lebensfeindlich, man kann dort nicht überleben. Erst recht, wenn sie die alten Menschen dabei hatten, die nicht gehfähigen, die Kinder, die Kleinkinder, wie soll das auch gehen? Und Gott sagt, ich will sein Herz, des Pharaos Herz verstocken, dass er ihnen nachjage und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, und sie taten so. Als es dem König von Ägypten angesagt wurde, dass das Volk geflohen war, wurde sein Herz verwandelt und das Herz seiner Großen gegen das Volk, und sie sprachen, warum haben wir das getan und haben Israel ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich und nahm 600 auserlesene Wagen und was sonst an Wagen in Ägypten war, mit Kämpfern auf jedem Wagen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren unter der Macht einer starken Hand ausgesogen. Eine herrliche Formulierung, wie man sicher sein kann in den turbulentesten Ängsten und Nöten. Unter der Macht einer starken Hand des ewigen Gottes, der uns schirmt. Und die Ägypter jagten ihnen nach mit Rossen, Wagen und ihren Männern und mit dem ganzen Heer des Pharaos und holten sie ein, als sie sich gelagert hatten am Meer bei Pihariot vor Baal Zephon. Die Israeliten haben im Lauf dieser Wüstenwanderung ja oft genug den Schrei ausgerufen, wir gehen wieder zurück nach Ägypten. Das ist tragisch, wie wankelmütig das Menschenherz ist. Dabei war es ja Knechtschaft, es war ja Sklavendienst, es war Fronarbeit im KZ. Und jetzt wieder zurückzugehen, Und Sie haben so schwer getan, der Führung Gottes zu vertrauen. Wie viel mehr wir? Wenn wir auf einmal Wege geführt werden, wo wir nichts mehr sehen von den Wundern Gottes, wo wir bloß noch die Schwierigkeiten sehen, die sich auftürmen. Wir leben ja heute in einer Zeit, wo es uns auf den meisten Gebieten unwahrscheinlich gut geht. Heute Morgen mit einem lieben Bruder am Tisch gesprochen, der aus der Schweiz kommt. Der hat mir bloß erzählt, wie schlecht die Krankenversicherung in der Schweiz ist gegenüber bei uns. In England kriegen Sie ab 65 keine Dialyse mehr von der Kasse bezahlt. Da müssen Sie sterben. Das ist heute Wirklichkeit in Europa. Wir wissen gar nicht, wie gut es uns geht. Ich könnte viele Beispiele nennen. In Amerika ist es undenkbar, Sozialversicherung wie bei uns. Und all die Dinge sind ja bei uns geregelt. Wir haben viele Dinge losgelöst. Wer von Ihnen noch Hunger, Gefangenschaft, Nachkriegszeit erlebt hat, erinnert sich ja immer noch, welche Nöte man durchleiden kann. Das spricht ja uns an, wenn wir von den Katastrophen in der Welt hören. Und wenn Menschen da durchgehen, dass man dann fragt und sagt, ja, warum können wir nicht wieder zurück? Die Knechtschaft schien Israel plötzlich nimmer das Notvolle zu sein. Dabei ist das Erste, was Gott will, dass wir frei sind von den Mächten dieser Welt und nicht mehr unter der Herrschaft dieser Gewalten dieser Welt stehen, sondern sein heiliges Volk sein. Die Gemeinde soll Gottes Gemeinde sein, ihm allein gehören. Und darum hat Gott sein Volk durch die Wüste geführt, um sie zu befreien aus der tyrannischen Zwangsherrschaft. Und allein sich zubereiten seine Gemeinde. Das war Gott wichtig. Gerade in den Stunden, wo es auf Spitz und Knopf ging, wo es alles auf der Spitze war. Wie geht es jetzt weiter? Gibt es überhaupt noch einen Ausweg? In totaler Hoffnungslosigkeit gibt es einen herrlichen Psalm in der Bibel. Das Geheimnis von Zion. Es ist gerade Jakob Krögel gewesen, der gesagt hat, dieser Psalm ist in der Wüste entstanden. Das war seine Meinung. Alle unsere Quellen sind in dir. Bis das Volk Israel erkennt, alle unsere Quellen sind in dir. Wir wollen von nirgendwo mehr versorgt werden als von dem lebendigen Gott. Und gerade in den Zeiten der Not, des Elends, der Entbehrung, der Hilflosigkeit, da entdeckt man das wieder ganz neu. Und deshalb ist zunächst einmal wichtig, dass Gott uns über die Wüste führt und durch die Wüste hindurch. Ganz simpel gefragt, warum hat Gott dem Volk Israel das nicht erspart? Wenn heute jemand zum Glauben kommt an Jesus, geht er von selbstverständlich davon aus, dass im Augenblick, wenn er mit Jesus geht, alle Probleme gelöst sind. Das sagen wir ja meist auch. Vertraue dich Jesus an, dann löst sich alles. Und da sollten wir vorsichtig sein, weil der Herr sein Volk hier im alten Bund so geführt hat und ich behaupte im neuen Bund genauso. Er erweist sich als der Herr mit der starken Hand. Er tut Wunder, aber er tut dies immer auch auf schweren Wegen und er führt sein Volk ganz bewusst 42 Jahre durch die Wüste. Ich habe dummerweise den Vers nicht abgeschrieben. Das ist ein ganz altes Lied von 1640. Längst du durch Wüsten meine Reise. Ich weiß nicht, ob jemand dieses, war früher ein ganz alter, ein wunderbarer Vers, wie Gott uns durch diese, und gerade um uns dort seine Macht, seine Güte und seine Freundlichkeit zu zeigen. Und jetzt müssen wir zunächst mal dran denken, Führung bedeutet ganz abhängig werden vom lebendigen Gott. Ganz, ganz fest ihm zu vertrauen. Wir können das ja ganz schlecht. Aber wie hat das Jesus gelebt in seiner irdischen Zeit? Wie hat Jesus warten können, bis die Stunde gekommen war? Er wollte nur den Willen des Vaters erfüllen. Und das soll uns wieder ganz groß werden. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, Herr. Jesus hat nicht einfach gehandelt, sondern gewartet, bis die Stunde Gottes gekommen war. Und ihm wollte er gehorsam sein. Und wie wichtig ist das für unser Leben? Herr, was willst du mit meinem Leben? Warum führst du mich diesen schweren Weg? Zunächst einmal, weil Gott uns unabhängig machen will von all den irdischen Sicherheiten. Er will uns unabhängig machen von den irdischen Sicherheiten, so wie Gott Israel lösen wollte von den Mächten Ägyptens. Das Hauptproblem im Christenleben sind nicht die Feinde des Reiches Gottes, sind nicht die antichristlichen Kräfte, das wissen Sie. Der schlimmste Feind unseres Glaubens ist unser Ich. Unser Ich, das so trotzig ist, das so verzagt ist, ein solch böses Herz hat mein Ich, dass es immer streitet wider die Gebote Gottes. Und das Problem ist, prüfen Sie sich mal selbst, dass mit den Gefühlen, auch unsere Gefühle sind immer wieder so leicht beeinflussbar. Unsere Gefühle sind ja schon davon beeinflussbar, ob wir gut gegessen haben oder gefastet haben. Unsere Stimmung sinkt auf den Tiefpunkt. Unsere Nerven können ganz abhängig sein von den äußeren Bedürfnissen. Haben wir gut geschlafen, schlecht geschlafen? Und deshalb ist so wichtig, dass unser Ich ganz total übergeben ist an den lebendigen Herrn Jesus Christus. So lebe nicht nun ich, sondern Christus lebt in mir. Dieser Christus, der sich ganz dem Vater weihen will. Also mir ging es immer so bei Diensten in der Gemeinde, wenn ich zu schwerkranken Menschen kam oder zu Menschen, wo was Schlimmes passiert war, da ist man ja vorher immer ratlos, was soll man als Trost sagen? Es kommt einem in diesem Augenblick jedes Wort so albern vor. Verstehen Sie, was wollen Sie denn sagen, wenn einer mit rasenden Schmerzen auf dem Krankenlager liegt? Hoffentlich geht es Ihnen nicht leicht über die Lippen, dass Sie sagen, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und dann sagt er, ich wünschte dir, da hätte ich auch mal lieb. Und so, wir wollen ja nicht so schnelle Sprüche loswerden. Und mir war immer wieder erstaunlich, wie Gott das vielen geschenkt hat, dass wenn man dahin kam, man war überwältigt, in welchem Frieden, in welchem Geborgensein da Leute waren. Selbst bei jungen Menschen, die in jungen Jahren gestorben sind, wo ich dachte, das können die gar nicht übernehmen. Und ein großes Ja plötzlich an. Das ist ein Wunder, wenn Jesus siegt über unser Ich. Und das war mir immer ganz besonders schwer, verschiedene Mal die Fälle des plötzlichen Kindstods. Wenn man da hinkommt und da steht die Feuerwehr da und die Polizei und alles. Und ich erinnere mich noch, der Vater sagte, wir wollen Abschied nehmen von dem Kind. Und dann sagte er von der Kripo, ich muss dabei sein, ich muss das Kind bewachen, das Kind ist beschlagen. Und auch in der ganzen Sprache, da war er mit seinem Lederkittel, da haben wir den Nikotin so gerochen. Und dann ist der Vater niedergekniet an dieser Leiche seines geliebten Kindes. Er hat gebetet, ja Herr. Wie das der Herr schenkt, weil er größer ist. Wenn wir uns ihm übergeben, sind das die großen Siege Gottes, so schwer die Dinge auch sind. Aber wir leben ja im Blick auf die große Ewigkeit Gottes. Vor uns steht ja erst die Erfüllung unseres Glaubens, sodass die Dinge und die Opfer dieses Lebens gar nicht verrechnet werden können. Aber das sind Wege Gottes, die er führt. Und das ist so wichtig, dass wir immer wieder beten, Herr, ich will doch mit dir heute diesen Tag leben, mich von dir führen lassen. Ich will mich deinen Geboten unterordnen, seine Gebote sind nicht schwer. Es könnte jetzt der Eindruck entstehen, als ob uns Gott auch jetzt all diese Schrecken schicken wollte. Das tut er ja gar nicht. Wenn Sie Ihr Leben mal überblicken, es ist ja eine Kette von Wohltaten gewesen, von Güte und Barmherzigkeit. Weil er selbst mitgeht mit der Wolken- und Feuersäule, bei Tag und bei Nacht seine Gegenwart auch noch markiert. Das war für die Israeliten eine große Hilfe, dass dieses Zeichen mitging. Wobei es gar nicht wichtig ist, wie das Gott gemacht hat. Da war ein Zeichen seiner sichtbaren Gegenwart so machtvoll, dass es im Augenblick des Durchzugs durchs Meer so war, dass der Pharao die Israeliten gar nicht mehr sehen konnte. Die Wolke verdeckte sie. Und bei Nacht sahen sie ihren Weg. Aber wir kennen das ja aus unserem Leben, wie Gott es uns auch zeigen kann durch wunderbare Bestätigungen. Ich finde auch immer wieder ganz wichtig ist in der Gemeinde das Wort gläubiger Schwestern und Brüder. Das halte ich in der Führung Gottes für ganz entscheidend wichtig. Wie soll ich denn Gottes Willen entdecken können? Ich weiß noch, wie ich nach Stuttgart ging damals an die Gemeinde. Da war einiges vorweggegangen im Suchen, wo meine Aufgaben liegen. Und ich bin damals sehr widerwillig nach Stuttgart gegangen und habe gesagt, also ein Weg Gottes kann das nicht sein. Da haben Menschen so viel Böses sich ausgedacht gehabt. Es war manches Wirre dabei, dass ich sagte, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Weg Gottes sein kann. Und dann blieb ich 30 Jahre, weil ich sagte, so kann nur Gott führen. Also mit unserem Blick können wir das ganz schlecht oft entdecken. Und Sie werden auch in Ihrem Leben sagen können, es ist gar nicht schlimm, wenn man das nicht gleich weiß, ist das der Weg Gottes. Bei unseren Mitarbeitern, wenn wir also Leute auch an schwierige Plätze dieser Welt senden, setze ich immer sehr auf das Wort, das wir sagen. Ich habe neulich einen jungen Mann dringend, händeringend gebeten, sich nach Nordkorea senden zu lassen. Er war äußerst begabt in seiner Fachrichtung und hätte dort Chancen gehabt, in aller Verschwiegenheit einen Dienst für Jesus zu tun. Er sagte, ich fühle nichts. Ich sagte, das brauchst du nicht fühlen. Dass wir dir sagen, wir haben unter Gebet den Eindruck bekommen, du bist der Mann, den die dort suchen. Und du kannst dieser arg verfolgten Gemeinde einen ganz großen Dienst tun. Er hat nicht drauf gehört. Es ist mir immer leid, wenn junge Leute sich von den Gefühlen leiden lassen und nicht vom Ruf. Paulus hat sich bei seiner Missionssendung den Ältesten untergeordnet. Und die Ältesten kamen überein, in Antiochien den Paulus zu senden. Paulus hat sie gefragt, er hat beratet mal, ob das der Weg Gottes ist. Und dann hat er sich senden lassen. Und das würde ich auch in Ihren Lebensfragen tun. Es ist ganz arg schwierig, wenn Sie sagen, soll ich jetzt ins Altenheim gehen oder soll ich meine Wohnung behalten? Fragen Sie doch Ihren Seelsorger. Und wenn der Ihnen sagt, geh, dann vertrauen Sie sich dem an, er hat das geprüft. Und das ist eine ganz große Hilfe, die seelsorgerliche Beratung in schwierigen Lebensfragen, weil unsere Gefühle nicht verlässlich sind. Wir brauchen unabhängige Leute, die uns raten können. Es könnte auch mal in einer Lebensentscheidung sein. Soll ich in meinem Alter noch einmal heiraten und welchen Weg ist richtig? Fragen Sie doch. Das ist herrlich, dass wir diese Beratung haben, Schwestern und Brüder, die uns auch nach ihrer Glaubenseinsicht in diesen schwierigen Lebensfragen helfen können. Und so sehen wir die Israeliten, wie sie aus Ägypten ausziehen, nicht kopflos, sondern wohlgeordnet, nicht hektisch, sondern in großer Ruhe, obwohl sie eine überstürzte Flucht war. Der Weg, den Gott seine Gemeinde führt, ist immer ein geordneter Weg, ein Weg, den man sicher gehen kann. Die Gebeine Josefs nehmen sie mit, wie wir gestern auf die langen Steinbacher Höhe gefahren sind und durch Stuttgarter Tunnel durchgefahren waren. Nesla sagt, meine Frau, hast du auch die Kleidertasche mitgenommen? Ach, die habe ich vergessen. So sind wir ja kopflos, wenn man zu langer Steinbacher Höhe fährt. Aber die Israeliten sind nicht kopflos gelaufen. Jetzt muss man umdrehen, war nicht schlimm, waren 5 Minuten. Aber so passiert es ja manchmal. Sie haben alles sauber geordnet. Das ist prima, wenn man auch in der Führung mit Gott seinen Weg in ganzer Ruhe und Gelassenheit geht und sich leiten lässt von ihm. Und seine Gegenwart, noch einmal, wir haben keine Wolkensäule, wir haben keine Feuersäule, aber wir haben Schwestern und Brüder, die uns helfen können. Sie können auch anderen im Namen Gottes sehr gut raten. Weil sie dann auch nicht an ihre eigenen Wünsche denken, sondern sagen, du, das scheint eine gute Sache zu sein. Jetzt wollen wir mal drüber beten, ob der Herr das bestätigt und dann gehen wir diesen Weg in großer Ruhe und Gelassenheit. Aber jetzt kommt das mit den Umwegen, unbegreifliche Umwege. Warum führt Gott seine Leute unbegreifliche Umwege? Die direkte Straße führt an der Küste entlang nach Kanaan. Die Begründung wird es ja hier gegeben im Vers 17. Es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen. Er wusste, wie schwach seine Kinder sind. Gott mutet uns nicht alles zu. Das ist ein Trost. Gott denkt schon für uns und sagt, er hat so einen schwachen Kleinglauben. Das geht nicht gut. Und darum ist Gott so barmherzig und schenkt uns ja auch so viel Wunder. Was hat Gott alles von uns abgehalten? Was denken Sie, was die Schutzengel gestern und heute schon aktiv waren, um uns zu beschützen? Gott ist doch in seiner Liebe schon lang da. Wunder passieren ja nicht erst ab einer bestimmten Krankheitsgröße, sondern Wunder Gottes ist ja schon das Frühstück und dass wir essen können, dass wir atmen können, dass die Viren und Bakterien unsere Gesundheit nicht erschüttert haben. Und alles. Wir leben doch, ist doch alles ein Wunder Gottes, dass der Frühling ausbricht, dass der, wir haben ja kaum mehr geglaubt, dass der strenge Winter aufhört und er hat aufgehört. Ein Zeichen der Güte Gottes. Und Gott hat ein Herz für seine Leute, sie sollen sich nicht fürchten. Vor den Kämpfen mit den Philistern, die kennen wir nachher aus der Zeit von Saul und David. Die Philister waren ein kriegerisches Völkchen. Und den Israeliten ist immer wieder der Mut entfallen. Denken Sie noch, wie der Goliath, einer dieser großen Einzelkämpfer, gegen die Israeliten geschmäht hat. Das hätten sie in diesem Augenblick noch gar nicht bestehen können, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Und darum führt Gott seine Leute einen Umweg. Der gleiche Weg ist für die, die Gott nicht gehören, eine Todesfalle. Verstehen Sie? Die Gottlosen können nicht einfach unsere Wege nachäffen. Da, wo die Israeliten gelaufen sind, ging alles herrlich und Gott hat sich an ihnen wunderbar erwiesen. Und der Pharao hat das Gleiche gemacht und ist dabei ersoffen. Es ist ein Weg, den Gott ganz allein seine Kinder führt. Und warum führt Gott seine Kinder durch die Wüste? Weil er ihnen das noch Schlimmere ersparen will, aber auch, weil er ihnen in der Wüste erst seine Größe demonstrieren kann. Wie wunderbar das ist. Und gerade da, wo sie nach Pihariot kommen, es muss wie eine Falle ausgesehen haben. Rechts und links Berge, vor ihnen das Meer. Wo geht's jetzt weiter, Mose? Und dann sehen sie die Staubwolke der herannahenden Ägypter. Herr, warum führst du uns in so eine verrückte Lage? Damit die Herrlichkeit und Größe Gottes an seinen Kindern offenbar wird. Das ist ganz wichtig. Es gibt keine Situation, wo Gottes Macht am Ende ist. Gar nie. Und er lässt seine Kinder nie im Stich. Gar nie. Er hat ihn noch nie verlassen. Er ist nicht ein Rabenvater. Er kann dich doch gar nicht vergessen. Selbst wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Und selbst mit seinen glaubenslosen Kindern verfährt er so gütig. Das ist doch so ein Trost. Aber auf der Wüstenwanderung haben sie in einer ganz einmaligen Weise das erlebt. So wie wir heute unseren Kindern und Enkeln immer noch gerne von den schwierigen Zeiten erzählen. Wie das war im Fliegerangriff und im Hunger und in der Kriegsgefangenschaft und in den ganzen Nöten. Weil es da so konzentriert war, die Nähe Gottes zu erfahren. War interessant, wie die Leute in die Kirchen strömten damals. Weil man gesucht hat und gemerkt, da ist irgendwo was, da gibt es einen lebendigen Gott. Und wie das Menschen auch geprägt hat. Ernst Vater, Leiter der Liebenzeller Mission, hat ja seine Lebensbiografie geschrieben. Das ist ja ein Punkt, dass für ihn als jungen 17-jährigen Kerl in der Christgefangenschaft ganz entscheidend wichtig war, dass er Gott gefunden hat, weil ein Älterer ihm die Schnitte Brot, die Tagesration, die der hatte, ihm gegeben hat. Er sagt, du bist jung, du brauchst. Und das war für ihn die größte Demonstration Gottes, dass ein Mensch das tun kann aus Liebe. Und da gab es ja solche Dinge, wo man Gott erlebt hat. Und seine Größe und seine Führung, sie gingen von einer Angst zur nächsten Angst. Es war eine Not nach der anderen. Mangel um und um. Bei Ihrer Betrachtung jetzt durch das 2. Mosebuch fehlen ja wichtige Teile, wenn man nur ans Manna denkt. Wie Gott plötzlich das Brot vom Himmel regnen lässt. Und wie Gott das selbst dort noch ihnen sagt, ihr braucht nicht für morgen sorgen. Wir haben ja so ein einnehmendes Wesen, dass man gleich sammelt so viel wie möglich. Und dann waren die Würmer drin. Ist gut, der Wurm ist drin. Und bloß beim Sabbat war es. Beim Sabbat durften sie für morgen sammeln. Wie Gott seine Ordnung und seinem Volk dabei beigebracht hat und gelehrt hat. Und nun ist das nicht bloß beim Wüstenzug gewesen. Nehmen Sie mal einen Daniel. Ein junger Kriegsgefangener Israelit wird in Babel herausgerufen, um sich an der Führungsakademie der politischen Nachwuchskräfte ausbilden zu lassen. Er sagt, ich will nicht wieder Gott sündigen. Und er macht die Probe und es gelingt. Und er steigt auf in die höchsten Führungskader der damaligen Herrschenden. Und dieser Mann wird zu den Löwen in die Grube geworfen. Aber der Herr war da und hat den Löwen das Maul zugehalten. Wie wunderbar, dass der Herr seine Leute oft in Wüstenwege führt. am wunderbarsten bei Josef. Wie dieser Josef nicht bloß von seinen Brüdern verkauft wird, sondern dann noch an die Frau Potiphar gerät, die ihm so übel mitspielt. Und dann landet er im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef. Und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Also es ist ganz wichtig, dass wir das auch junge Christen immer wieder lehren und sagen, du darfst nicht von deinem menschlich-irdischen Blick kommen und meinen, es gibt ja heute auch so Prediger, die sagen, wenn du Jesus glaubst, dann hast du immer genug Geld auf dem Bankkonto und dann wirst du nie krank und so weiter. Stimmt ja gar nicht. Stimmt ja nicht. Es wäre ja schlimm. Alle Tage herrlich und in Freuden lebte ja nur der Mann, der in der Hölle landete. Alle Tage herrlich und in Freuden. Und das Interessante ist ja, dass die Zeiten, wo es uns gut geht, wo wir keine Sorgen haben, dass diese Zeiten ausgerechnet geistlich sehr laue Zeiten sind, wo wir gar nicht viel mit Gott erleben. Erst wenn wir wieder in die Engpässe kommen, wie ganz anders beten wir da? Wie ist da plötzlich alles wieder auf Gott ausgerichtet? Wie suchen wir einen Hunger, verlangen nach einem Trost, den uns der Herr geben kann? Nochmals, der Junggläubige oder manchmal auch wir nach einer langen Glaubenswanderung wollen immer der Not entfliehen. Ganz klar, ist unser irdisches Wesen. Das muss ich auch ganz deutlich sagen. Das Schlimmste, was ein Mensch erleiden kann, sind Schmerzen. Schmerzen sind grässlich. Und deshalb ist es verständlich, dass wir sagen, wir wollen es los sein. Aber der Herr hat manchmal vor, uns reiche Glaubenserfahrungen machen zu lassen. Nicht alle. Es ist oft in einer Gemeinde so, dass der Herr einige in die Tiefe führt, damit die ganze Gemeinde am Leiden teilhat und an den herrlichen Erfahrungen, die da gemacht werden. Das ist ein ganzer Schatz, das ist ein Reichtum oft, wenn man das dann hört. Und ich bin immer wieder dankbar, wenn Leute, die solche schweren Wege geführt werden, auch reden und Zeugnis geben. Ich glaube, in einer Gemeinde ist das ein Höhepunkt, wenn einer ein Zeugnis gibt, nicht bloß von den Wundern Gottes. Bei uns war mal eine Mutter, die kam aus dem Heilbronner Raum, ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Irgendwie durch Zufall sind wir auf sie aufmerksam geworden. Die hat am Toten Sonntag vor der Gemeinde erzählt, wie ihr 5-jähriger Sohn vom Kieslaster überrollt wurde, vor der Haustüre. Und wie sie dadurch zum Glauben kam. Ich kenne ganz viele Menschen, die durch die schweren Lebensführungen Gottes zu Jesus kamen. Mal in der Freizeit beim Brüderbund in der Schweiz gewesen, in Arosa. Und da sagten die schon, wir haben da einen mitgebracht, der wollte gar nicht. Vor ein paar Wochen ist seine Tochter, 18-jährig, mit dem Fahrrad tödlich verunglückt. Und dann kam er mit der gelben Krawatte, dass ihn ja niemand anspricht. Und auf dieser Freizeit kam er zum Glauben. Er war ganz weit weg. Es ist ganz merkwürdig, wie sie das oft verfolgen können, wie Gott das hat, weil das Ohr erst geschärft ist, wenn diese irdischen Sicherheiten alle weggenommen sind, wenn das Fragen beginnt und das Suchen beginnt. Deshalb ist gar kein Wunder, dass heute das geistliche Leben so brach liegt bei vielen. Weil die Zeiten des Wohlstands, des äußeren Glückes für den Glauben so schwierig sind, weil man sich genug sein lässt an all dem, was man hat. Am Geld, am Essen, am Urlaub, am Schnäppchenreise nach der Türkei und was man hat und sagt, das ist doch alles gut, mir geht's gut und ich bin gesund und ich habe keine Sorgen. Und dass das Leben irgendwo weiterreicht und Frucht bringen soll für Gott, daran denken wir nicht. Darum ist dieser Weg durch die Wüste, den hier Gott sein Volk führt, in dieser Feuer- und Wolkensäule so ganz arg wichtig. Dann können wir viele Beispiele auch noch nehmen aus unserer Zeit. Ich finde ja immer das Beeindruckendste, was in diesem Buch drin ist, mit Freuden ernten. Johann Tobias Beck, der große Bibellehrer und Professor in Basel, der seine Frau und zwei Kinder verloren hatte und der wie wenig darunter gelitten hat. Er gesagt hat selbst, ihn könnte der Trost, wenn ihm Leute Bibelworte aus dem Zusammenhang reißen und geben, nicht trösten. Aber der später einem Freund geschrieben hat, was Gott mir in dieser schrecklichen Trauer gezeigt hat, ist so groß, dass wenn ich heute wählen sollte, ob ich meine Lieben wiederbekommen könnte, wenn ich dafür den Trost hergeben müsste, den ich gefunden habe im Wort Gottes, ich nicht wüsste, was ich wählen soll. So groß war die Gegenwart Gottes. Ich habe es nie mehr bei einem Christen in dieser dramatischen Weise formuliert gehört, wie bei Johann Tobias Beck. Der sagt, so groß hat Gott mein Leben gefüllt mit seinem ewigen Trost, meinen Blick hinausgerichtet auf diesen Brückenkopf der Ewigkeit, durch all das schwere Geschehen. Und seine Macht war so groß. Aber ich will es Ihnen sagen, dass Sie auch ausharren bei Menschen, die schwere Wege geführt werden, sagen, jetzt bleiben wir beieinander. Und wir wollen Gott bitten, dass er uns seinen Segen gibt, wenn er uns schon diese Wege führt. Und dann ist es oft überwältigend, wie wir getröstet werden. Mit diesem großen Trost, den nur der lebendige Gott geben kann. So wie er sein Volk hindurchgeführt hat durch diese schwere Wüstenwanderung. Ein solches Wort wie Römer 8, ist Gott für uns, wer soll noch gegen uns sein? Das kann nur einer sprechen, der wirklich auch in den Abgründen der Hölle gestanden ist. Der wirklich Angst gehabt hat um sein Leben, wie Paulus Schiffsuntergang, unter die Räuber gefallen. Was ist das? Geprügelt zu werden, im Gefängnis zu sitzen, ohne Rechtsbeistand. Wenn man all die Ungerechtigkeiten der Welt auslotet und dann umso mehr die Herrlichkeit Jesu erlebt. Ich bin gewiss, nichts kann mich mehr scheiden von der Liebe Gottes. Bin ganz gewiss, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Es gibt ja gar nichts Größeres. Da ist wirklich dieser Glaube so umfassend geworden. Und das geht nur, wenn Gott seine Leute dahin durchführt. Mir ist gerade beim Apostel Paulus das immer wieder eindrücklich. Bevor ihn Gott nach Europa schickte, und das ist ein Weg, der für uns sehr bedeutsam war. Europa, das Evangelium kommt nach Philippi. Dort predigt Paulus, die ersten Christen in Europa sind da, hat Gott ihn ja sehr merkwürdig geführt. Apostelgeschichte 16. Er wollte an die Küste des Schwarzen Meers reisen. Da heißt, und der Geist wehrte mir's. Was war das? Wurde er da krank? Waren das Räuber? Der Geist wehrte mir. Er hat gemerkt, das sind die der Teufel. Der Heilige Geist baut eine Sperre auf. Er hat es ja auch nicht näher deuten können, sonst hätte uns das Geheimnis vielleicht entschlüsselt. Bloß, dass wir es wissen. Gottes Führung kann so sein, dass uns Gott auch den Weg versperrt. Darum dürfen wir beten, Herr, bau du uns ein Hindernis auf, wenn es nicht dein Wille ist. Und bis er schließlich nach Troja kommt und er dort den Traum hat, komm herüber nach Mazedonien, hilf uns. Es war ein Weg Gottes. Und deshalb mussten die Hindernisse vorher sein, damit wir überhaupt reif werden zur Führung Gottes, braucht das ein Liebesverhältnis, wie es nur Kinder haben können, dass man sich Gott anvertraut und ihm nachfolgt. Gott will uns auch durch die Wüste führen, damit unser trotziges Herz enthüllt wird, was unser trotziges Herz wert. 5. Mose, schlagen Sie das mal auf, 5. Mose 8, Vers 2 und 3. 5. Mose 8, 2 und 3. Gedenke des ganzen Weges, Vers 2, 5. Mose 8, Vers 2. Gedenke des ganzen Weges, den dich der dein Gott geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund Gottes geht. Es ist ja keine Demütigung, im Gegenteil. Auf diesem Wüstenweg kriege ich ja die größte Ehre. Ich bin ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Und er krönt mich mit Gnade und Barmherzigkeit. Obwohl ich doch so ein kleingläubiger Mensch bin. Das ist gerade der Sinn. Gott will uns nicht demütigen, sondern wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Er will uns ganz wunderbar seine Nähe zeigen. Aber erst da, wo wir uns an seine Führung wirklich gewöhnen. Und diese Führung Gottes verlangt ja von uns auch eine Selbstverleugnung. Matthäus 16 sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selber. Das ist ganz arg schwierig. Das mein Ich keine Rolle mehr. Mein Ich, das wird ja heute so gepäppelt, hochgepäppelt. Wie fühlst du dich? Wie geht's dir denn? Und Und Jesus will an die Stelle meines Ichs rücken und will das in meinem Leben in der Führung haben. Man kann das gar nicht leicht so jetzt geschwind aussprechen. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem wunderbaren Buch Nachfolge, das hat zu den allergrößten Büchern gehört, das so einmalig beschrieben, dass das eine ganz große Forderung ist und jeder sich die Nachfolge Jesu überlegen sollte, weil er diesen Preis bezahlen muss. Sein Ich herzugeben und sich ganz Jesus zu verschreiben. Wenn wir das nämlich nicht tun, wird unser Glaubensweg zu Irrtümern führen. Da meinen wir immer, Jesus müsste uns bloß irgendwelche Wohltaten zuschustern und wir merken gar nicht die wirklichen Segnungen, die Jesus für uns bereitet. Um die geht's doch. Er will uns in die Weite führen, er will uns seine Siege erleben lassen, er will uns brauchbar machen als seine Werkzeuge. Gerade beim Paulus ist doch interessant. Gott hat ihn doch für die neue Aufgabe zubereiten wollen. Ich finde immer auch so schön die Geschichte, wie das Evangelium zu den Germanen kam. Die Germanen waren ja wilde Kämpfer und haben die Wotan-Gottheiten und was für furchtbare Götzen geglaubt, abergläubische Dinge. Und wissen Sie, wie die ersten gotischen Stämme das Evangelium bekommen haben? In Kleinasien waren Kriegsgefangene von den Goten genommen worden und die waren Jesus-Jünger. Und von diesen gefesselten Kriegsgefangenen haben die Goten, die stolzen Goten, zum ersten Mal das Evangelium von Jesus gehört und wurden gläubig. Da war der Großvater von Wulfila dabei, vom Bibelübersetzer. Und durch die Kriegsgefangenschaft ist das Evangelium ausgebreitet worden. Bloß, dass wir mal sehen, wie Gottes Führungen manchmal laufen. Für die betroffenen Leute war das ganz schwierig, aber die haben gesagt, wenn der Herr uns schon so einen Weg führt, dann ist irgendwo ein großer Segen drin. Und den wollen wir ausschöpfen. Und sie waren bereit, das Zeugnis zu geben an ihre Verfolger. Und sie sind nicht hängen geblieben am Lecken ihrer Wunden und uns geht so schlecht und uns geschieht so viel Unrecht, sondern sie waren bereit zum Dienen. Das ist Christenweg. Und das Interessante ist ja, dass Gott die größten Siege, Erweckungen immer gewirkt hat durch Christenverfolgungen. Die Gemeinde ist nicht trotz der Verfolgung gewachsen, sondern wegen der Verfolgung. Und diese schweren Wege hat Gott immer gebraucht, um seinem Evangelium den Sieg zu geben. Das muss man heute auch sehen in den Muslimländern. Auf der Molukkeninsel Halmahera sind 10.000 Christen umgebracht worden im Jahr 2000, 1999 im Jahr 2000. In einer Kirche 200 Leute, die beim Gottesdienst saßen. Das indonesische Militär war 200 Meter daneben, hat nicht eingegriffen, wie diese Al-Qaida-Kämpfer auf der Insel gewütet haben. Jeden gefragt haben, willst du Muslim werden? Die Antwort kam, nein, mit dem Schwert hinten Hals durchgehauen. Der Pastor im Ornat, das sind reformierte Christen dort gewesen, hat ein Aufwachen bewirkt. Unter den Muslimen trat das stille Leiden auch der Jesus-Jünger. So, aber jetzt müssen wir schließen. Das große Ziel ist, also Gott will sein Volk nach Kanaan führen. Ich glaube, da machen wir morgen einfach weiter. Wir haben ja noch viel vor uns. Wenn wir die Kurven angucken, können wir es gar nicht verstehen. Man kann es erst vom Ende her sehen und die wirren Lebensführungen, die wie ein Rätsel uns erscheinen, werden erst einmal im Rückblick von der Ewigkeit her verständlich sein. Psalm 73 heißt am Anfang, warum geht es den Gottlosen so gut? Da fragt einer über der ungerechten Lebensführung und da kommt nachher, du leitest mich nach deinem Rat. Das ist dein Ratschluss und deine Art, wie du mich führst und ich kann nur sichere Tritte tun. Wir haben nicht die Feuersäule, sondern wenn ich das Wort Gottes bei mir habe, umso tiefer ins Wort hinein, umso tiefer mich leiten lassen vom Herrn, der mich führt mit seinem Wort. Wir wollen beten. Herr, wir sind so froh, dass du die Regie hast. Wir wollen nicht, dass wir selber in Steuer eingreifen und den Kurs bestimmen. Herr, verzeih uns, wo wir immer wieder so eigenmächtig waren. Von unserem sehr begrenzten Blick her. Und doch kannst du mitfühlen, auch mit den Schmerzen, mit den wunden Herzen, wie uns das wehtut, oft wenn wir durch Leiden gehen. wenn wir Schweres ertragen müssen. Du hast dein Volk Israel so wunderbar geführt. Und du hast einen großen Triumph daraus gemacht. Und das dürfen wir auch über unsere Lebensführung erbitten und dich auch heute anrufen, dass du unser Leben gebrauchen kannst, dass in dieser Welt der Gottlosigkeit, des Unglaubens, dein Reich gebaut wird, auch durch uns, dass du uns gebrauchen kannst als deine Zeugen und als deine Diener. Wir wollen dir auch heute wieder danken für dieses Haus, für diese Städte, wo wir sein können. Aber am allermeisten, dass du uns führst und dass du mit jedem deine persönliche Lebensführung hast. Ganz herzlichen Dank. Amen.